Hallo und herzlich willkommen zum Wunderwerk Predigt Podcast. Schön, dass du da bist. Wenn du mehr Informationen zu uns als Gemeinde haben möchtest, kannst du uns gerne unter wunderwerk.wien oder sogar noch lieber persönlich in der Expedithalle Wien besuchen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Vielen Dank, danke schön. Schön bei euch zu sein. Guten Morgen. Aus der Steiermark angereist, in das schöne Wien, in diesen schönen Ort. Wir haben so viel Grund, uns zu freuen. Unser Gott ist so gut. Stimmt's? Ich finde dieses Projekt mit dem Parkplatz auch sehr schön übrigens. Auch symbolisch ist das sehr schön. Wir kommen hierher zur Gemeinde, lassen uns aufdanken und dann fahren wir wieder weg. In alle Windrichtungen. Die Gemeinde ist nicht der Endzweck. So schön es ist in der Gemeinde, ja. Aber Gott will uns aussenden in alle Windrichtungen, damit wir allen Menschen erzählen, wie gut er ist. Ja? Seid ihr dabei? Und heute Morgen wollen wir auch darüber reden und davon hören, wie gut unser Gott ist. Ich bin hauptberuflich Lehrerin. Ich muss dazu sagen, ja, unsere Ferien liegen noch vor uns in der Steiermark. Wie die Bibel sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Ich bin Lehrerin. Bildung ist sehr wichtig. Bildung kann tatsächlich unseren Blick erweitern, uns eine neue Perspektive geben, uns Türen eröffnen. Aber Bildung ist nicht alles. Zumindest nicht so, wie wir sie heute verstehen. Ja, versteht es mich bitte nicht falsch. Ich bin eine große Liebhaberin von Bildung. Aber Bildung hatte früher noch einen viel umfassenderen Sinn. Ich weiß nicht, ob du schon einmal darüber nachgedacht hast, aber in dem Wort Bildung steckt das Wort Bild. Und der Grundgedanke war von Bildung, dass wir Menschen in Gottes Ebenbild geschaffen wurden. Das heißt, die Idee von Bildung ist, dass wir in Gott hineingeformt werden, wieder zu seinem Ebenbild werden. Das sieht man schon, das ist viel, viel breiter als das, was wir heute in den Schulen hauptsächlich machen, Wissen vermitteln oder Kompetenzen, wie das jetzt so modern heißt. Man hat uns lange Zeit gesagt, wenn wir nur gut genug ausgebildet sind, werden wir alle zu besseren Menschen werden. Seit dem Zeitalter der Aufklärung hat man uns das gesagt. Wir sind alle schon ziemlich gut gebildet, aber es ist noch nicht so viel besser geworden. Ich habe das auch geglaubt als junge Frau. Ich brauche nur eine tolle Ausbildung und dann wird das Leben gelingen. Dann werde ich reich werden und schön sein, so wie in Hollywood. Und gut. Aber es hat nicht lang gedauert, um zu merken, dass die Reichen und die Schönen nicht unbedingt die Guten sind. Auch die Gebildeten sind nicht unbedingt die Guten. Jesus sagt das auch übrigens. Er sagt in Lukas, Kapitel 6, Vers 45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Mein Mund und dein Mund redet aus der Fülle unseres Herzens, nicht aus dem Kopf, sondern aus unserem Herzen reden, entscheiden und handeln wir letztlich. Jesus spricht interessanterweise von den Überlegungen des Herzens. Was du in deinem Herzen überlegst, das tust du. Es geht nicht darum, was du alles weißt, sondern was du mit deinem Wissen machst. Man kann ganz schön dumme Sachen machen, wenn man Dinge weiß. Ja? Den Kindern in der Schule erkläre ich das immer so, in der Art, wenn du weißt, dass in der Schultasche von deinem Sitznachbarn eine Erdbeerschokolade drin ist, kannst du zwei Dinge entscheiden. Du kannst sagen, wow, die Emma, die mag Erdbeerschokolade. Ich bringe ihr morgen auch eine mit. Oder du kannst sagen, Wow, da ist eine Erdbeerschokolade. Verstehst du? Das Wissen macht dich nicht unbedingt zum guten Menschen, sondern die Entscheidung deines Herzens, was du mit dem Wissen machst. Es entscheidet, ob was Gutes oder was Böses hervorkommt. Darum ist umfassende und auch christliche Bildung so wichtig für die Kinder. Schau mal, das sagt der Herr Jesus im Markus-Evangelium. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen, jetzt Achtung, ja, kommen die bösen Gedanken wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht oder Gier. Großes Thema bei uns im Westen. Nur mehr haben und du wirst glücklicher werden. Haben, haben, haben. Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben oder Vergnügungssucht, kann man auch sagen. Neid, Verleumdung oder ein bisschen Lästern, Überheblichkeit und Unvernunft. Unvernunft kann man auch übersetzen mit Dummheit. Also die Dummheit kommt nicht aus unserem Kopf, die kommt aus unserem Herzen, sagt der Herr Jesus. Und die Bibel spricht von Fehlverhalten oder böse Gedanken. Sie nennt das auch Sünde. Das ist ein sehr altmodisches Wort, ich weiß. Ein sehr religiöses Wort. Wir verwenden das nicht oft, denn die meisten Menschen verbinden damit so einen strafenden Gott, der nur darauf wartet, dass wir sündigen, damit er uns mit seinem großen Stock ans Drüber geben kann. Darum verwende ich das Wort Sünde heute hier nicht, sondern ich sage eher Schuld dazu. Das ist so ziemlich das Gleiche, nur dass das immer die anderen haben. Schuld haben immer die anderen. Das ist vielleicht leichter verträglich, wenn wir über Schuld sprechen. So, Schuld. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass immer mehr Menschen sagen, na, sowas wie Schuld, das gibt es nicht. Habt ihr das auch schon bemerkt? Es gibt nicht gut und böse und nicht richtig und falsch. Das sind die religiösen Leute, so wie ihr da, die reden uns das ein. Aber in Wahrheit gibt es das nicht. Es gibt nicht richtig und falsch und daher gibt es auch keine Schuld. Das ist ziemlich praktisch. So, das heißt, es darf für das Leben an und für sich gar keine Richtlinien geben, weil wenn du gegen eine Richtlinie verstoßt, machst du dich schuldig. Also gibt es keine, du kannst machen, was du willst. Zum Beispiel Lügen. Ob du lügst oder nicht, ist alles gleichgültig. Weil wenn du sagst, Lügen ist falsch, dann gibt es wieder eine Richtlinie und du kannst dich schuldig machen, wenn du dagegen verstößt. Verstehst du? Darum sagen wir, es gibt einfach richtig und falsch. Das, wen interessiert, es gibt keine Schuld. Ja. Und die zweite Beobachtung, die ich gemacht habe, dass gerade die Leute, die das sagen, es gibt kein richtig und kein falsch, ich kann machen, was ich will, dass das nur so lange gilt, solange sie den aktiven Part haben. Also, Beispiel aus der Schule. Mein Kind, wenn es wütend ist, drückt es sich gern aus. Es ist auch wichtig, dass man dem Zorn freien Lauf lässt und nimmt dann zwischendurch mal so ein Bobbycar und haut es einen anderen auf den Kopf. Das müssen Sie schon verstehen, Frau Blonner. Er muss sich halt ausdrücken, seinen Emotionen freien Lauf lassen. Aber wehe, dieses Kind kriegt von einem anderen Kind, das auch gerade seinen Emotionen freien Lauf lässt, eins auf den Schädel. Dann gilt das plötzlich nicht mehr. Diese Beobachtung habe ich auch gemacht. Habt ihr die auch gemacht? Ja. Also aktiv lügen, ein bisschen betrügen, ein bisschen lästern, das ist dann kein Problem. Aber wenn du belogen wirst oder betrogen oder jemand über dich lästert, das ist das ein anderes Blatt Papier. Also so ganz passt das nicht zusammen. Wir erleben das oft, dass andere sich an uns schuldig gemacht haben, aber dass wir uns auch schuldig machen, dagegen wehren wir uns oft. Warum? Warum sind wir nicht gerne schuld? Weil wir glauben, naja, wenn ich schuld bin, dann muss das irgendwie bestraft werden. Das hat irgendwelche Konsequenzen und das haben wir auch nicht so gern. Konsequenzen werden schnell auf die Seite geräumt. Man tut so, als ob nichts wäre. Schuld wird am besten wegerklärt, dem anderen zugeschoben. gut geheißen, aber wir wehren uns meistens ein bisschen innerlich dagegen. Und die Schuld fordert natürlich auch Veränderung ein. Wenn ich gestehe, ich bin schuld gewesen, dann kann ich nicht immer das Gleiche machen, dann muss ich mich irgendwie auch verändern. Oder? Ich kann nicht immer das Gleiche, ich kann nicht immer jemanden hauen und sagen, Entschuldigung, bumm, Entschuldigung, bumm, Entschuldigung, das geht nicht. Muss ich mich verändern. So, darum haben wir das nicht so gern. Darum erklären wir es weg. Aber die Bibel sagt eindeutig, Schuld, sowas wie Schuld, das gibt's. Und wisst ihr was? Das sagt nicht nur die Bibel, sondern das sagt auch unser Hausverstand. Das ist wie ein Naturgesetz. Weißt du, das betrifft, das wissen alle Menschen, wissen das, dass es Schuld gibt. Egal, ob du jung bist oder alt, Mann oder Frau, ob du Moslem bist oder Christ oder Atheist, egal, ob du vor 2000 Jahren gelebt hast oder in 2000 Jahren leben wirst, das ist ein Naturgesetz. Dagegen kannst du nichts machen, sowas wie Schuld gibt's. Ich kann dir das gleich beweisen. Dazu muss ich jetzt kurz an Diebstahl begehen. Ja, ich gehe kurz aus der Kamera, weil das soll niemand sehen. Ein bisschen hat sie sich gewehrt. Ich brauche es aber. Schwer. Fühlt sich gut an. Aber vielleicht sind auch nur viele Münzen drin, wer weiß. Egal, wo du herkommst, aus welchem Land, wie alt du bist, aus welcher Kultur, ich habe gerade fremdes Eigentum an mich genommen und das ist falsch. Diebstahl. Ich habe gerade gestohlen. Das gehört nicht mir. Und die kleinen Kinder, die den Bagger vom Bruder wegnehmen, wissen das schon. Nicht richtig. Gehört nicht mir, gehört der Birgit. Leider, so schöne Tasche. Würde ich mir ja gern behalten. Weißt du, dieses Naturgesetz ist anders als die Schwerkraft. Du kannst dich nicht für oder gegen die Schwerkraft entscheiden. Aber du kannst dich entscheiden, ob du dich an diese Richtlinien hältst oder nicht. Das kannst du. Jeder von uns kann das. Jeden Tag kann Entscheidungen treffen. Du kannst sagen, es ist mir egal, dass man nicht stiehlt. Kannst die Tasche nehmen, weil du dir natürlich einen Vorteil erhoffst. Da ist recht viel Geld da drin, ist Schmuck, ist da glaube ich drin Gold oder so. So schwer. Vielleicht ist es aber auch nur Lippenstift. Das kannst du entscheiden. Das redet mir niemand ein. Wir alle wissen, dass wir, wenn wir in einer Gemeinschaft friedvoll miteinander leben wollen, dass wir uns an bestimmte Regeln halten müssen. Sonst funktioniert das einfach nicht. Und wir brechen diese Regeln täglich, oft und erhoffen uns dadurch einen Vorteil und es gereicht uns nur zum Nachteil, weil wir tragen nicht nur eine fremde Tasche mit uns herum, sondern auch viel Schuld. Und wisst ihr, da draußen rennen ganz viele Menschen durch die Gegend, die nicht wissen, wohin sie mit ihrer Schuld sollen. Du bist ihnen schon begegnet. Die sagen wahrscheinlich sowas wie, ist ja nicht so schlimm, die Birgit hat eh genügend andere Taschen. Oder es ist vielleicht sogar gut, weil ich habe weniger als sie. Oder es ist überhaupt gar nicht meine Schuld, sie hat so offensichtlich hingestellt, dass man es nehmen muss. Wenn du nicht weißt, wo du mit deiner Schuld hin sollst, dann versuchst du Erklärungen dafür zu finden. Aber nur mit den Erklärungen wirst du deine Schuld nicht los. Du wirst die Schuld nur los, wenn du sie anschaust, benennst.
Diebstahl.
In diesem Fall wieder gut machst. Es geht in diesem Fall, liebe Birgit, es tut mir echt leid. Ich hätte zwar gern reingeschaut. Danke, dass du mich nicht geschlagen hast. Und du gibst die Tasche wieder zurück, weil sie gehört nicht dir. Und Jesus sagt zu dir und zu mir und zu allen Menschen da draußen, gib mir deine Schuld. Gib mir deine Schuld. Jesus hat kein Problem mit unserer Schuld. Weißt du warum? Er hat sie am Kreuz für dich und für mich getragen. Er sagt, gib mir deine Schuld. Gib sie mir. Egal was es ist, gib sie mir. Egal wie lang du schon gläubig bist oder auch nicht, gib mir deine Schuld. Ich gebe dir als Austausch Vergebung und einen neuen Start. Das habe ich für dich vorbereitet. Du kannst dich immer an Jesus wenden und jeder Mensch da draußen kann sich immer an Jesus wenden. Er wendet sich niemals von dir ab. Weißt du das? Weißt du das? Bist du sicher? Ich werde euch das einmal demonstrieren. Timo, darf ich dich kurz zu mir bitten? Du darfst ganz kurz Gott sein, aber nur kurz. Es wird ihm vielleicht gefallen. Schau, stell dir mal vor, es ist nur ein Bild, ja? Komm noch ein bisschen näher, bitte. Stell dir mal vor, das ist Gott. Und Gott ist dir immer zugewandt, immer. Du und ich, wir wenden uns ab. Einmal dorthin, einmal dahin, das wäre auch gut, so könnte man vielleicht auch leben oder doch ganz was anders ausprobieren. Aber Gott bleibt dir immer zugewandt, immer. Er wendet sich nie angeekelt von dir ab. Er sagt niemals, das war jetzt aber einmal zu viel. Er bleibt immer dir zugewandt, dein Leben lang. Nicht nur damals, als du noch nicht gläubig warst. Auch heute, jetzt und hier, er bleibt dir immer zugewandt. Und du kannst dich ihm hinwenden. Das nennt man Bekehrung oder Buße, Umkehr. Du kannst dich ihm zuwenden. Jeden Augenblick deines Lebens. Gott weiß, was Gott in dir vorgeht, wo vielleicht du auch Schuld auf dich geladen hast. Und weißt du was? Er wendet sich nicht ab. Er bleibt dir immer zugewandt. Danke, Timo, dass du kurz Gott warst. So beginnt das mit der Zuwendung zu Gott und er vergibt uns. Ich bin in Kärnten aufgewachsen, in einer sehr großen Familie. Und ich war nicht gläubig. Ich habe mir gedacht, wie schon vorher erwähnt, man muss einfach viel lernen, mit den richtigen Leuten verkehren, da wird das Leben schon gelingen. Eines habe ich gewusst, am Land bleiben, so wie meine Mama zu Hause, das wollte ich nicht. Ich wollte die große Welt sehen und erfolgreich sein. Und ich habe schon sehr früh, sehr bewusst die Weichen gestellt, und mich super ausbilden lassen und geschaut, dass ich mit den richtigen Leuten verkehre. Aber wie schon eingangs erwähnt, die Reichen und Gescheiten und Schönen sind nicht immer die Guten. Das war ein Trugschluss. Als ich etwa 17 war, habe ich gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Also ich habe noch nicht einmal die Matura gehabt. Irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Das, was einmal im Monat geschehen soll, geschieht nicht. Und ich habe gedacht, vielleicht bin ich krank. Ich sollte vielleicht mal zum Arzt gehen. Was ist bloß los mit mir? Keine Sekunde hätte ich daran gedacht, dass ich schwanger sein könnte. Sowas passiert doch den Dummen, die nicht Bescheid wissen. Ja? Also an sowas denkt man ja nicht. Das ist so ähnlich wie bei uns in Leoben, wir haben eine Fahrschule, wir bilden die Leute aus, Motorradfahrer, und wir sagen ihnen, pass auf, weißt du, bei solchen Wetterverhältnissen ist rutschig. Ja, das passiert den anderen, doch nicht mir. Und irgendwann bin ich zum Arzt gegangen und er hat gesagt, na ja, haben Sie schon einen Schwangerschaftstest gemacht? Ich habe gesagt, na, brauche ich nicht. Und direkt dort in der Ordination hat er diesen Test zuallererst von seiner Assistentin machen lassen und es hat sich herausgestellt, ich bin schwanger. Ich bin schwanger, ich mit meinen großen Plänen. Das hat überhaupt nicht in mein Leben gepasst. Dieses Kind, das da in mir herangewachsen ist, ich weiß, das hört sich seltsam an, aber es hat sich angefühlt, als würde es mein Leben bedrohen. Ich habe mir gedacht, entweder lebt dieses Kind oder ich. Nur falls du hier sitzt und dir mal überlegt hast, wie kann man nur an eine Abtreibung überhaupt nur denken? Es gibt schon so ein paar Gründe. Für mich war meine Lebensplanung mit dieser Schwangerschaft kaputt. Ich habe mir gedacht, ich will den Vater des Kindes nicht, eigentlich nicht heiraten oder so. Und ich will eigentlich ganz was anderes. Zuerst noch, ihr wisst schon, reich und schön werden, eine Ausbildung machen. Schwanger? Es geht gar nicht. Und ich bin noch einmal zurück zu diesem Arzt in seine Ordination reingegangen und habe zu weinen begonnen, war völlig überfordert mit der Situation. Und der Arzt, wie so viele Ärzte, hat wenig Zeit gehabt, hat es mit einem hysterischen Teenager zu tun gehabt und hat gesagt, Mädel, führ dich nicht auf, geh zu meinem Kollegen im 8. Stock, der wird dieses Problem schnell für dich gelöst haben. Und so stand ich kurz auf der Straße und habe nachgedacht, was mache ich jetzt? Niemand hat gewusst, was mit mir los ist. Sieht ja niemand. Auch im Gesicht sieht man meistens nicht, was mit uns los ist, oder? Und ich habe gedacht, na, das könnte ich meiner Schwester erzählen, die arbeitet da ja gleich in der Nähe. Aber auf dem Weg dorthin, ihr kennt es sicher, in so Ausnahmesituationen hat man 1000 Gedanken im Kopf. Was passiert, wenn meine Schwester das weiß, dann erzählt es meinen Eltern und oh, was werden die wohl sagen? Und na, das will ich nicht. Na, ich gehe doch nicht zu ihr. Ich habe kurz den Vater des Kindes angerufen, habe gesagt, ich bin schwanger. Und er hat zu mir gesagt, dein Körper, deine Entscheidung. Hört sich cool an, hinterlässt aber ein junges Mädchen noch einsamer, als es vorher schon war. Und natürlich diese Möglichkeit, einfach wieder unschwanger zu werden, niemand hat es gesehen, niemand hat es gemerkt, war schon sehr verlockend. Und ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, für eine Abtreibung. Niemand hat es gemerkt, ich bin in der Früh außer Haus gegangen mit meinem Schulrucksack. Schnell, schnell, Teenager haben es immer eilig, sind immer zu spät. Nichts gefrühstückt, man muss nüchtern sein. Und bin zu diesem Kollegen in den 8. Stock gegangen und dann ging alles eigentlich sehr schnell. Man muss Geld mitbringen, das hat mir der Vater des Kindes auch gegeben. Dann musste ich noch unterschreiben, dass ich für alle spätfolgende Abtreibung selber haften würde. Keine Ahnung, als 17-Jährige, was könnten denn Spätfolgen sein, unterschrieben, obwohl ich noch gar nicht volljährig war. Und dann habe ich mir sagen lassen, so eine Abtreibung dauert vielleicht 5 Minuten. So schnell war alles wieder vorbei. Man hat mich aufgeweckt und nach Hause geschickt mit meinem Schulrucksack. Vom 8. Stock wieder runter, stand ich auf der Straße an diesem Vormittag und alles war vorbei. Und ich hätte mein Leben wieder aufnehmen können, so wie es geplant war. Aber als ich dort unten auf der Straße stand, völlig ohne Religion, ohne dass irgendjemand davon gewusst hätte, außer der Vater des Kindes, mit dem ich nicht weiter darüber gesprochen habe, wusste ich, das war mein Kind. Und ich habe Hand angelegt. Und jetzt ist es tot. Und es war in diesem Augenblick, dass wie eine schwarze Wolke ein schwerer Stein von Schuld auf mein Leben kam, den ich nicht mehr losgeworden bin. Unbeschreiblich. Eine Last, eine Bürde, für die man keine Worte findet. Niemand hat mir das eingeredet. Niemand hat mir das anerzogen. Im Gegenteil, ich war eine Frauenrechtlerin damals schon. Ich habe mir gedacht, das ist ja ein Frauenrecht. Aber diese Schuld war so schwer, dass ein normales Leben für mich nicht mehr möglich war. Hat es jemand gemerkt? Nein. Ich hoffe, du hast Menschen in deiner Nähe, die merken, wenn es dir gut geht und wenn es dir schlecht geht. Bei mir hat es niemand gemerkt. Ich saß in meiner Schulbank mit meinen Schulkolleginnen. Haha, der blöde Lehrer. Die Mathe-Schularbeit. Gestern schwanger, heute nicht mehr. Und diese Schuld hat mich gepeinigt. Ich konnte mich nicht mehr wirklich am Leben freuen. Ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei. Weißt du? Es war nichts mehr lustig. Ich habe keine Ziele mehr gehabt. Es war auch nichts mehr besonders traurig. Ich habe einfach gelernt, um meine Gedanken zu beschäftigen, die Matura mit Auszeichnung gemacht, bin zum Studium gegangen nach Graz, habe mich für 4 Fächer inskribiert, weil ich gedacht habe, lernen ist gut. Aber wenn nichts mehr zu lernen war und ich schlafen wollte, konnte ich nicht schlafen, weil ich musste immer wieder dran denken, das war mein Kind. Wow. Und egal, wie sehr ich es bereut habe, ich konnte es nicht wieder gut machen. Wie sollst du sowas wieder gut machen? Das ist eine ausweglose Situation. Ausweglos. Ich habe für mich gedacht, so jung ich war, ich werde nie wieder Kinder haben. Das war so eine Art Selbstbestrafung, denke ich heute. Ja? So eines hätte ich haben können, es hat mir gerade nicht in den Kram gepasst, habe ich weggemacht. Na, ich werde nie mehr wieder Kinder haben. Und das war schwer, obwohl ich so jung war, war das schwer, weil man wünscht sich Familie. Aber es ging nicht. So, alle waren recht stolz, die Petra, mei, ist das ein gescheites Mädel, die studiert so brav und so weiter. Aber wie es mir innen gegangen ist, das wusste niemand. Was ich durchgemacht habe, an Emotionen, an unkontrollierten Weinen, niemand wusste das. Und ich habe gedacht, ja, das war mein Leben, so ist es eben, es ist eben aus. Aber da hatte ich eine Freundin, die habe ich immer noch. Die hat gesagt, kennst du schon Jesus? Ich sage, what? Kennst du Jesus? Nein, bitte. Nein, kenne ich nicht, brauche ich nicht. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Aber sie war so eine treue Freundin und so lästig, dass sie immer wieder gekommen ist. Petra, du musst Jesus kennenlernen. Sie wusste von nichts. Du musst Jesus, komm mit in den Gottesdienst, komm mit. Dann ging sie nach England für ein Jahr, kam zurück, war noch verrückter, hat in Sprachen gebetet und gesagt, da ist ein Gott, der Wunder tut, Petra. Und ich habe sie eines Tages wirklich von mir zu Hause rausgeschmissen. Sag, geh jetzt einfach, erzähl die Märchen deiner Großmutter, aber lass mich in Ruhe. Aber eines Nachts, als ich wieder nicht schlafen konnte, und in meinem Bett lag, habe ich nur gedacht, nicht gesagt, nur gedacht, Gott, wenn es dich wirklich gibt, so wie meine Freundin die Karin sagt, wenn es dich wirklich gibt, dann vergib mir bitte. In dieser Nacht ist nichts passiert. Aber ich wusste, ein Mensch kann mir nicht helfen. Ich wusste, ich brauche gar nicht mit dir reden. Was könntest du sagen? Du könntest sagen, ja, ist nicht so schlimm. Doch, es war schlimm. Oder du könntest sagen, wie konntest du nur? Ja, genau. Ich habe gewusst, ein Mensch kann mir nicht helfen. So, meine Freundin, Petra, du musst mit in Gottesdienst kommen. Jesus ist so gut. Ah, bitte. So, dann kam Weihnachten. Petra, komm mit in Gottesdienst. Ich habe mir gedacht, okay, es ist Weihnachten. Zu Weihnachten geht meine Kirche. Ich gehe mit, dann gibt es ja Ruhe. So, ich gehe mit in so eine Versammlung, viel kleiner als diese hier in Klagenfurt. Komm rein, junge Studentin. Jemand macht Musik auf eine seltsame Weise. Ich war sehr kritisch. Ich habe mir gedacht, na, was ist denn das? Was ist da los? Dann kommt also ein Prediger, ein Missionar auf die Bühne. Ein Süditaliener spricht kaum Deutsch. Einige von euch kennen ihn. Redet von einem König David und ich denke mal, König David, habe ich irgendwas verpasst? Wo regiert denn der? Keine Ahnung von der Bibel, keine Ahnung von diesen religiösen Zusammenhängen, keine Ahnung. Und der predigt und predigt und ich denke mir, der soll einmal gescheit Deutsch lernen. Und während der Predigt, pass auf, jetzt kommt Gott. Wenn Gott kommt, passiert immer irgendwas Übernatürliches. Also, wenn du ein Christ bist hier, du musst an das Übernatürliche glauben, sonst kannst du kein Christ sein. Ja, das Meer spaltet sich, eine Jungfrau kriegt ein Kind und so weiter. Pass auf. Und er predigt und dann macht er Pause. Und in dieser Pause wusste ich, jetzt wird Gott mit mir reden. Frag mich nicht, warum. Und der Mann sagt in seinem gebrochenen Deutsch, ich sehe die ganze Zeit vor mir eine junge Frau, die eine Abtreibung gehabt hat. Und sie hat zu Gott gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann vergib mir bitte. Und Gott will zu ihr sagen, dass er ihr vergibt und dass er ihr Kinder schenken möchte. Ich saß da, ich habe begonnen zu heulen. Meine Freundin neben mir, was ist jetzt los? Und ich habe laut geheult. Der Gottesdienst konnte nicht weitergehen. Der ganze Schmerz, diese ganze Last in diesem einen Augenblick ist von mir runtergefallen. Ich kann dir das nicht erklären, aber so war das. Meine Freundin musste mich rausnehmen aus dem Gottesdienst in den Nebenraum, wo ich geweint und geweint und geweint habe. Und als ich fertig war, war ich ein neuer Mensch. Ich habe mich gefühlt, als könnte ich fliegen. Ich bin nach Hause geflogen an dem Tag, weißt du? Vergebung ist das schönste Geschenk, das Gott dir gibt und mir gibt. Seitdem sind viele Jahre vergangen, viele, viele Jahrzehnte vergangen. Ich habe viele schöne Dinge erlebt. Eines sitzt da vorne. Aber nichts kann sich vergleichen mit diesem Erlebnis der Vergebung. Es gibt nichts, was schöner ist, als die Vergebung von Gott zu empfangen. Es gibt nichts Schöneres. Das hat mein Leben auf die Beine gestellt. Seitdem diene ich dem einen, von dem ich weiß, dass er nicht nur meine Gebete hört, sondern er hört auch meine Gedanken. Und nicht genug. Er antwortet dir in deiner Not. Er hört dich. Er sieht dich. Du bist ihm nicht egal. Er ist hier und er ist gut. Er verurteilt dich nicht und er sagt zu dir, bring mir deine Schuld. Komm, bring mir deine Schuld. Du sagst, das ist aber schon eine schwere Schuld. Bring mir deine Schuld. Ah, vielleicht ist sie zu schwer. Bring mir deine Schuld. Ah, es war zu oft, einmal zu oft, glaube ich. Bring mir deine Schuld. Ich will dich davon freimachen. Und wenn ich dich davon freimache, bist du wirklich frei. Wenn Vergebung fließt, dann kann Beziehung wieder funktionieren. Das stimmt für unsere Freundschaften, für unsere Ehen, für unsere Beziehung mit Gott, für uns selber. Darum passt das Thema gut in euer Love is in the air. Was bedeutet das? Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Minus heißt schlecht. Minus heißt... Ich denke, ich kann hier schon Schluss machen. Ich möchte euch nur noch den Gedanken mitgeben, dass so wie Gott uns vergibt und wir uns selber vergeben dürfen, so dürfen wir auch den anderen Leuten vergeben, denen, die sich an uns schuldig gemacht haben. Da gibt es nämlich auch welche. Ja? Dazu sind wir aufgefordert und wir sagen Amen. Aber weißt du, wenn die Emotionen dazu kommen, ist manchmal nicht so leicht. Aber Gott fordert uns trotzdem auf. Hey, vergib und du bist frei nämlich. Du bist frei. Lass dir vergeben und vergib. Und du wirst frei. Gott will dir totale Freiheit schenken und ein Leben voller Freude und voll Überfluss. Das hat er für dich vorbereitet. Ja? Amen. Amen. Ach, ich habe noch so viel zu sagen. Ich komme noch einmal zu euch. Ihr seid lieb. Danke. Ich möchte gern für uns noch beten. Du kannst auch sehr gerne nach dem Gottesdienst noch zu mir kommen, wenn du ein Gebet möchtest. Weißt du, ich habe damals gedacht, ich bin ganz alleine mit meinem Schmerz. Ich habe mich nicht getraut, mit irgendjemandem drüber zu reden. Und es ist auch so viel Scham damit verbunden. Aber wir müssen uns nicht schämen. Weißt du, weil Gott sieht sowieso alles und er verurteilt uns nicht. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen. Er ist gekommen, um uns zu erlösen, zu befreien, zu heilen, zu retten. Darum ist er gekommen. Darum kann ich auch da vorne stehen, ohne Scham. Weißt du warum? Weil wenn du heute zu mir sagst, wie konntest du nur, dann ist mir das egal. Denn Gott hat mir vergeben. Das ist eine coole Freiheit. Wünsche ich mir für uns alle. Wollen wir aufstehen und miteinander beten? Jesus, danke, dass ich so wertvoll und so kostbar bin in deinen Augen. Dass du freiwillig ans Kreuz gegangen bist, die Strafe für meine Schuld auf dich genommen hast. Für jeden Einzelnen hier im Raum, so wertvoll und so kostbar ist dir jede Person hier im Raum und da draußen. Schuld vergibst. Du hast sie ans Kreuz genagelt, der Schuldschein, der gegen uns war, mit seinen Anforderungen. Du hast ihn vernichtet. Du hast den Weg freigemacht zum Vater für mich und für dich, für uns alle hier. Uns ist vergeben. Und Jesus, wir wollen uns heute nicht abwenden und nach Hause gehen, als ob nichts wäre, sondern unser Leben lang dir zugewandt bleiben in Dankbarkeit und Liebe und großer Freude über diese Erlösung, die du gebracht hast. Jesus, wir danken dir für deine Gnade, dass wir auch beten dürfen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir den anderen ihr Fehlverhalten uns gegenüber vergeben können. Du gibst uns die Kraft. Du schenkst uns Freiheit. Freiheit, in Beziehung leben zu können mit dir und mit den Menschen um uns herum, mit einem Lachen im Gesicht, das aus unserem Herzen kommt. Vater, ich bete für jedes Herz hier in diesem Raum, die sich zurückgezogen hat, und da vielleicht hart geworden ist, dass du da reinfließt und Freiheit schenkst. Dass du dort, wo Bitterkeit war, dass du dort deine Liebe hineinfüllst und uns zu neuen Menschen machst, wie dein Wort es sagt. Danke, Vater, dass wir in diesem Bewusstsein leben dürfen, diesen Raum verlassen dürfen, in unseren Familien leben können, an unserem Arbeitsplatz, an unserem Studienplatz, wo immer du uns hinschickst, können wir in diesem Geist der Versöhnung, den du uns geschenkt hast, leben. Danke dafür. Danke, Herr Jesus, für dein Opfer. Amen. Amen.